السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأرابام سنهاتسك الله سيقن هاي بمهاتسك كايت من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns von seinem Wissen uns zuteil werden lässt, und zwar das, was für uns nützlich ist, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, das nützliche Wissen in die Tat umzusetzen, denn er ist dazu imstande, und deswegen bitten wir ihn auch darum, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal die ersten paar Zeilen aus dem Text Thalathat al-Usul uns durchgelesen und auch die Erläuterung dazu begonnen. Und ich lese noch einmal vor, wozu, bis zu der Stelle, wo wir letztes Mal angekommen sind, weil wir haben ja nicht sehr viel bis jetzt davon besprochen. Deswegen können wir zusammenfassend sagen, der Text lautet: Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Die erste Angelegenheit, das Wissen, und dies ist die Kenntnis um Allah, die Kenntnis um seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Das ist der erste Satz, den wir letztes Mal besprochen haben. Wir haben über die Kenntnis um Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch um den Islam gesprochen, und wir waren stehen geblieben bei der Aussage mit seinen Beweisen. Und wir haben dann ein bestimmtes Thema aufgegriffen, und das machen wir inshallah ta'ala ab und zu. Das ist nicht jetzt unbedingt notwendig, an dieser Stelle das zu erwähnen, aber es ist doch von entscheidender Bedeutung und auch angebracht, an dieser Stelle dieses Thema zu erwähnen. Und zwar, es geht um das Thema des Taqlid. Das Thema des Taqlid. Taqlid, liebe Geschwister, haben wir gesagt, bedeutet Nachahmung. Und diejenige Person, die nachahmt, ist der sogenannte Muqallid. Und wir reden jetzt über den Muqallid, und wir wissen jetzt, was Muqallid bedeutet. Das ist jemand, der nachahmt, sprachlich gesehen. Religiös gesehen meinen wir damit, dass jemand einer anderen Person nachahmt, wenn es um eine religiöse Angelegenheit geht, ohne den diesbezüglichen Beweis dazu zu kennen. Das heißt also, wenn ich dich jetzt fragen würde, warum liest du, nachdem du Allahu Akbar gesagt hast, das Dua al-Istiftah, Subhanak Allahumma bihamdik und so weiter. Warum liest du das? Und warum sagst du danach A'udhu billahi minash shaitani rajim? Und warum sagst du danach Bismillah ar-Rahman ar-Rahim und liest dann die Fatiha? Es kann sein, dass die meisten von uns oder viele von uns oder manche von uns sagen wird, ich mache das so, weil ich so gelernt habe. Aber wenn ich fragen würde, kennst du auch dazu einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Kennst du dazu eine Ayah aus dem Koran? Dann wirst du vielleicht sagen, nein, ich kenne dazu keinen Beweis in diesem Sinne. Und das nennt man Taqlid. Das heißt, du machst etwas, wie du es eben mitbekommen hast von anderen, von dem Imam deiner Moschee, von deinen Eltern, vom Gelehrten, wie dem auch sei. Und die Frage, die wir jetzt an dieser Stelle aufgegriffen haben, ist Taqlid in Bezug auf Aqidah-Angelegenheiten. Und nicht in Bezug auf irgendwelche, sondern auf entscheidende Aqidah-Angelegenheiten. Also geht es um den Iman an Allah, an seine Engel, seine Bücher, die sechs Säulen des Iman. Stell dir vor, jemand sagt, ich glaube an Allah, bin aber darin ein Muqallid. Oder ich glaube an die Engel Allahs, bin aber ein Muqallid. Was haben wir gesagt, würde das bedeuten? Das würde bedeuten, in Bezug auf die Engel zum Beispiel, es würde bedeuten, wenn ich dich fragen würde, warum glaubst du an die Engel? Du sagst, weil ich habe den Imam der Moschee sagen hören, dass es Engel gibt zum Beispiel. Oder jemand hat mir gesagt, dem ich vertraue in religiösen Angelegenheiten, ein Gelehrter, es gibt die Engel. Und das war's. Das heißt, du kennst dazu keinen Hadith, du kennst dazu keine Ayah aus dem Koran al-Azim und du weißt dazu eigentlich gar nichts. Die Frage ist, ist solch eine Art von Iman ein gültiger Iman oder nicht? Und wir haben gesagt, dass die Gelehrten dazu unterschiedliche Ansichten haben und wir haben die Ansicht der ersten Gruppe von Gelehrten erwähnt und wir waren gerade dabei, die zweite Ansicht diesbezüglich. Die erste Ansicht war, dass so etwas nicht in Ordnung ist und zweite Ansicht war, dass so etwas durchaus in Ordnung ist und auch eine Form des gültigen Imans ist. Und diesbezüglich sagte Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala in Majmu' al-Fatawa im 20. Band auf der Seite 202 sagt er rahimahullah ta'ala wa amma jumhurul umma fa ala khilafi dhalik fa innama wajaba ilmuhu innama yajibu ala man yaqdiru ala tahsil al-ilmi wa kathiru minan nasi ajizun an al-ilmi bihadihi ad-daqa'iq fa kayfa yukallafu al-ilma biha. In dieser Aussage von Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, er spricht über diese Thematik und er sagt, dass die meisten Gelehrten der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht dieser Ansicht sind. Er meint also, nicht der Ansicht sind, dass man den Iman mit logischen Beweisen nachvollziehen können muss. Er antwortet hier auf eben die Scholastiker und die Philosophen, die diese Sachen gesagt haben. Und er sagt nämlich, dass das Streben nach Wissen nur Pflicht ist in Bezug auf Leute, die auch dazu imstande sein können. Und die meisten Menschen, oder sagt viele Menschen, sind gar nicht dazu imstande, nach Wissen zu streben, wenn es um solche Einzelheiten geht oder wenn es um solche Feinheiten geht. Wie sollte man also von ihnen verlangen, dass sie das Wissen diesbezüglich erwerben müssen? Und dann sagt er, Wissen um bestimmte Angelegenheiten kann man auch erlangen, indem man nicht über eine Sache unbedingt nachdenkt, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel aus der Notwendigkeit heraus, oder sagt er eben, das Entscheidende sei, durch Taqlid. Durch Taqlid, das heißt durch Nachahmung. Er sagt, وَتَقْلِيدِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Er sagt, durch die Nachahmung einer Person, von der er weiß, dass sie sich in dieser Angelegenheit auskennt. So könnte man das ungefähr übersetzen. Das heißt also, du weißt zum Beispiel, du vertraust einer bestimmten Person, die sich in der Aqida auskennt oder im Fiqh auskennt oder anderen religiösen Angelegenheiten auskennt und deswegen folgst du ihr und ahmst ihr nach. Und dann sagt er, will er damit sagen, ist das eine gültige Form der Nachahmung und das ist akzeptabel. Das ist also eine Ansicht eines Gelehrten, die wir diesbezüglich jetzt gehört haben. Und ein weiteres Argument ist zu sagen, wenn diese Sache für Fiqh-Angelegenheiten erlaubt ist, warum nicht dann auch für Aqida-Angelegenheiten? Das bedeutet also, wenn du zum Beispiel deinen Imam in der Moschee fragen darfst, was du zu tun hast, wenn du während einem Gebet Nasenbluten bekommst. Und der antwortet dir zum Beispiel, dass du in diesem Fall dein Gebet abbrechen musst, weil Blut nicht das Gebet ungültig macht, den Wudu ungültig macht, sondern weil das Blut najis ist und deswegen musst du das wegwaschen und so weiter und so fort. In diesem Fall machst du, was er dir gesagt hat. Ist diese Sache überhaupt trennbar von Aqida? Die Antwort lautet, sie ist gar nicht trennbar. Denn du glaubst in diesem Moment, dass Allah Azza wa Jal dieses Gebet von dir nicht akzeptieren wird, bis du diese Unreinheit, diese Najasa weggewaschen hast. Also es ist nicht trennbar, die Angelegenheit der Aqida mit der Angelegenheit des Fiqh. Und wenn es eben im Fiqh erlaubt ist, Taqlid zu machen, ein Muqallid zu sein, nachzuahmen, dann warum sollte es dann in Aqida-Angelegenheiten nicht auch erlaubt sein? Das ist, wie gesagt, das Argument, ein weiteres Argument dieser zweiten Gruppe. Und deswegen sagte Al-Amidi, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, er sagte, Al-Usulu wal-Furu'u qad istawaya fi al-Taklifi bihima, wa qad jaza al-Taqridu fi al-Furu'i fakadhalika fi al-Usul. Al-Amidi, rahimahullah ta'ala, ein der Usul-Gelehrten, er sagte, genauso wie ein Muslim beauftragt oder wie er verpflichtet worden ist, primäre Angelegenheiten umzusetzen, genauso ist er angeordnet, ist ihm angeordnet worden, sekundäre Angelegenheiten umzusetzen. Was heißt das? Also manche Gelehrte, ich mache die Sache einfach, ja, manche Gelehrte unterscheiden alles, was es in der Religion gibt, in zwei Kategorien. Usul und Furu'. Was bedeutet das? Ich habe das jetzt übersetzt in meinem ersten Satz, in primäre Angelegenheiten und sekundäre Angelegenheiten. Usul heißt eigentlich Grundlagen. Okay? Furu' heißt ja, das Gegenteil von Grundlagen oder das, was eben keine Grundlagen sind. Sekundäre Sachen. Ja, ist nicht eben das Wesentliche, sondern das ist sekundär. Kommt an zweiter Stelle. Okay? Furu' ist der Plural von Far'a. Far'a heißt Zweig. Von einem Baum ist ein Zweig zum Beispiel. Okay? Das ist nicht der Stamm, sondern es ist eben ein Abzweig davon. Das Wichtige am Baum ist der Stamm. Die Zweige, wenn du einen Zweig abschneidest, kann der Baum immer noch überleben, richtig? Aber wenn du einen Stamm abmachst, ist der Baum tot. Okay, das ist der Unterschied. So, diese Einteilung der Religion in Stamm und Zweig, das heißt in Wesentliches und Sekundäres, ist eine Angelegenheit, die manche Gelehrte gemacht haben. Das ist eine Angelegenheit, die manche Gelehrte gemacht haben. Aber was meinen Sie denn mit den Grundlagen der Religion und mit den sekundären Dingen der Religion? Sie meinen damit, Grundlagen der Religion sind die sogenannten Pfeiler des Iman, das heißt die Säulen des Iman. Der Iman an Allah, und Malaikati, also seine Engel, seine Bücher, an die Gesandten, den jüngsten Tag und als sechstes die göttliche Vorherbestimmung. Das sind die sechs Säulen des Iman. Da sagen sie, das ist, nennen sie Usul al-Iman, das sind die Sachen, die ein Muslim unbedingt wissen muss. Das ist, was sein Iman ausmacht. Darauf ist er sein Iman aufgebaut. Aber das Problem ist, jetzt sagen sie, alles andere gehört nicht zu den Grundlagen, sondern sind sekundäre Angelegenheiten. Das heißt automatisch, was fällt dann darunter? Die Salah, Al-Zakah, das Fasten, Al-Siyam, die Hajj, die Umrah und weiß nicht was. Okay? Und deswegen diese Einteilung, manche Gelehrte, sie akzeptieren sie, manche akzeptieren sie nicht. Okay? Weil sie sagen, wie kannst du das Salah zu einer sekundären Angelegenheit machen, obwohl das Salah einen Muslim ebenfalls ausmacht. Das Salah macht einen Muslim aus, denn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man anbeten darf, außer Allah. Und die erste und wichtigste Form der Anbetung ist das Salah. Und das lässt du dann in dem Moment weg, als primäre Angelegenheit. Das ist problematisch. Weil das Erste ist, was du verrichten musst. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, trittst in den Islam ein, das Erste, was von dir verlangt wird, ist, dass du dein Salah verrichtest. Okay. Wie dem auch sei, sagen wir, allein diese Einteilung in primäre und sekundäre Angelegenheiten ist schon problematisch. Und jetzt zu sagen, darauf aufbauen, sagen wir, Taqlid akzeptieren wir nur bei sekundären Angelegenheiten und nicht bei primären Angelegenheiten, ist dann noch problematischer, weil du es auf etwas aufbaust. Es ist an sich die Gelehrten sind sich an sich darüber nicht einig und du baust es auf ein Thema auf, was auch nicht ganz klar ist und auch sehr, also mangelhaft ist, auch kritisiert worden ist. Okay? Weil jetzt drücken wir es anders aus. Das Salah. Ist das Salah eine Angelegenheit, die ein Muslim unbedingt machen muss? Zweifellos ja. Die Gelehrten sind sich darüber einig, dass das Salah, die fünf Gebete, Fard sind, also Pflicht sind oder Wajib sind. Tayyib, wieso darfst du dann darin Taqlid machen? Wieso darfst du darin nachahmen? Oder will jemand von euch sagen, dass er in seinem gesamten Salah für alle Teile im Gebet kennt er dafür Beweise aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten? Das ist weit hergeholt. Okay? die meisten von uns, wir machen einfach das nach, was wir in einem Buch vielleicht gelesen haben, was wir vom Imam der Moschee gehört haben und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, das weist darauf hin, dass, wie gesagt, der Taqlid sowohl bei Usul als bei Furu, bei primären als auch sekundären Angelegenheiten gültig ist. Was ebenfalls auch auf die Falschheit einer Aussage hinweist, ist immer, dass du guckst, was resultiert aus einer Aussage. Das heißt, wenn jemand macht eine Aussage, wenn sich aus dieser Aussage zwangsläufig etwas ergibt, was falsch ist, dann muss diese Aussage falsch sein. Wenn wir sagen, also manche Gelehrten haben das Argument erwähnt, dass wenn wir sagen, Taqlid darf man nur machen nicht beim Iman, dann bedeutet das, dass viele Muslime, manche sagen, die meisten Muslime, keine Muslime mehr sind. Weil sie eigentlich ihre Religion nicht mit beweisen können. Okay? Das wäre, also wenn sich das resultiert daraus, dann wissen wir, dass diese Aussage falsch sein muss. Ja? Weil das wäre auch ein, das wäre eine Katastrophe und das würde, sagt ja niemand. Ja? Tayyib. Also wenn, wie gesagt, eine falsche Aussage, die sich ergibt, muss ebenfalls auch falsch sein. Tayyib. Darauf aufbauend sagen wir, nach dieser Ansicht, die zweite Ansicht, das heißt, dass man auch Taqlid machen darf in Aqida-Angelegenheiten, weil diese Ansicht die stärkere Ansicht zu sein scheint. Einer der entscheidenden Beweise haben wir gesagt, Allah Azza wa Jalla sagte, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht Bescheid wisst. Die Leute der Ermahnung, die Leute des Koran, die Gelehrten. Hat Allah Azza wa Jalla einen Unterschied gemacht zwischen Usul und Furu', zwischen primären und sekundären Angelegenheiten? Nein. Er hat dir nur gesagt, frag einen Gelehrten. طيب. Deswegen, wenn jemand durch Taqlid, durch Nachahmen, einen Fehler hat hinsichtlich seiner Aqida, dann sagen wir, sofern er jemanden gefragt hat, der für sein Wissen dieser Hinsicht bekannt ist, das heißt also, er vertraut ihm, entscheidend ist die Person selbst, die gefragt hat, er vertraut ihm, und er hat ihm etwas Falsches beigebracht, sagen wir, ist er dafür entschuldigt. Weil das ist, die Konsequenz, die sich daraus notwendigerweise ergibt. Weil wenn du erlaubst, dass er Taqlid macht, das heißt, du erlaubst ihm, jemanden zu befolgen, ohne dass er selbst den Beweis dafür kennt. Also musst du ihm auch entschuldigen, wenn er letztendlich falsch lag, weil er kannte ja die Beweislage gar nicht. Und deswegen sagte Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, in Majmu' al-Fatawa, im zweiten Band, Seite 367, was die unwissenden Menschen angeht, die über andere gut denken, man ihnen das aber nicht richtig erklärt hat. Also ich rede zum Beispiel über, meinetwegen, Sektenführer. Sektenführer, die ihren Anhängern etwas Falsches beigebracht haben. Okay? Deren Anhänger etwas Falsches beigebracht haben. Er redet über die unwissenden Menschen, die denken, dass die gut denken über ihre Führer, über die gut denken über ihre Leute, die ihnen das beigebracht haben, sie denken, dass es eben richtig ist, was sie sagen. وَاَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ مِنْ جِنْسِ كَلَامِ الْمَشَيْخِ الْعَارِفِينَ الَّذِينَ يَتَكَلَّمُوا بِكَلَامِ الصَّحِيحِ. Das heißt, sie denken, dass ihre Lehrer Leute sind, die Richtiges sagen, die sich auskennen in diesem Thema. فَهَؤُلَا تَجِدُ فِيهِمْ إِسْلَامًا وَإِيمَانًا وَمُتَابَعَةً لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ بِحَسَبِ إِيمَانِهِمْ التَّقْلِيدِ. Das heißt, diese Leute, das heißt diejenigen, die anderen folgen, du wirst bei ihnen Islam und Iman vorfinden und auch eine Befolgung des Buches und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, je nachdem, wie ihr Taqlid Iman ist. Je nachdem, wie ihr Taqlid Iman ist. Das bedeutet also was? Dass er hat ihnen diesen Iman zugeschrieben, als eine Form von Taqlid, als eine Form von Nachahmung. Und er will damit sagen, rahimallahu ta'ala, oder besser gesagt, das ist die offensichtliche Bedeutung seiner Aussage, dass sie dafür entschuldigt sind, denn er hat ihnen den Iman und den Islam zugeschrieben. Er hat sie also als Muslime und als gläubige Menschen bezeichnet, trotz der Fehler, die sie haben, die aber für die sie nichts dafür können. Und das hat man ihnen falsch beigebracht.